Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 115 des Worum Podcast. Was kann ich sagen? Gefühlt irgendwie die vierte oder fünfte Folge hintereinander, in der wir nicht allzu gute Laune haben. Wobei, Spoiler, wird sich heute irgendwie dann doch ein bisschen relativieren, aber unterm Strich steht, Werder hat mal wieder verloren, das dritte Spiel in Folge jetzt nicht mehr gewinnen können. 0-2 in Freiburg. Und ich bin mir fast sicher, dass mein Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann das Ganze genauso resigniert zur Kenntnis genommen hat wie ich. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, resigniert. Grüß dich, hallo erstmal. Ja, resigniert. Ich weiß nicht, es gab ja auch schnell Vorschläge nach Folge 114 schlechte Laune, Folge 115 noch schlechtere Laune zu nennen.
Ja, das stimmt.
Aber das hätt's nicht ganz, also das trifft es auch nicht ganz. Ja?
Also, nee, da hast du mich schnell überzeugt.
Ja, und Resignation ist mir auch too much, ja. Also wie traditionell immer bin ich völlig verzweifelt, traurig und hasse mich selber, aber resigniert in Sachen Werder Bremen bin ich noch nicht ganz. Nee, Kopf hoch, Jungs, ist doch, sag ich mal, Gebot der Stunde jetzt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Resignation traf bei mir auf einzelne Spielsituationen durchaus zu.
Ja,
erstens okay. Die rote Karte, ja. habe ich Schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Zweitens dann halt eben die beiden Gegentore. Das war, also reden wir ja gleich noch ausführlicher drüber, aber ich gehe aus dem Spiel raus und gräme mich nicht, sondern muss sagen, so bescheuert das klingt, 0-2 Niederlage, ich war unter den gegebenen Umständen mit der Leistung ganz zufrieden trotzdem.
Ja.
Da gehen wir ja gleich auf jeden Fall noch drauf ein. Und für mich gilt genau das, was du jetzt sagst. Kopf hoch. Jetzt kommen zwei echt wichtige Spiele. Beide Spiele zu Hause. Beide Spiele gegen Mannschaften, die hinter uns stehen. Danach, mit ein bisschen Glück, kannst du sagen, die Niederlage in Freiburg hat nichts gemacht.
Ja, richtig. Und klar, die tut jetzt halt ein bisschen mehr weh noch, weil sie jetzt die dritte in einer Woche ist. Ja, Hashtag Kackwoche.
Ja.
Ja, und auch unsere Hoffnung, dass es eine schottische Woche wird mit Berkey, hat sie ja auch nicht ganz erfüllt, leider. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich würde fast mal behaupten, wenn du in der 14. Minute die rote Karte kriegst, dann verlieren 16 von oder 15 von 18 Bundesligisten verlieren dann auch in Freiburg 0-2.
Ja.
Ja, also Minimum.
Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt sind wir damit ja eigentlich auch schon direkt in der In-Game-Analyse, wie man so schön im Neudeutschen sagt, bin ich komplett bei dir. Weil ich glaube, maximal ungünstigster Zeitpunkt, die rote Karte zu bekommen, nämlich so früh im Spiel.
Ja.
Und gemessen daran, fand ich, haben sie es zum Beispiel dann bis zur Halbzeit echt leidenschaftlich verteidigt. Konnte ich total mitarbeiten, fand ich vollkommen okay,
ja.
Die Leistung. Natürlich, dann geht halt auch nach vorne nicht mehr viel. Du hast ja sogar noch diese Riesenchance von Jung.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen für mich eine Leistung, mit der ich, so blöde das klingt, total leben kann. Einfach weil die Mannschaft einmal mehr gezeigt hat, motivationstechnisch intakt,
ja.
Vollkommen. Haben sich gegenseitig geholfen nach Kräften. Und was man ja auch nicht vergessen darf, war einfach auch, dass wir kurz vorher auch personell nochmal wieder echt Nackenschläge kassieren mussten. Und
ja.
Ole Werner meinte es nach dem Spiel, Werder ist keine Truppe, die mal eben den Ausfall von 5-6 Stammkräften verkraften kann. Ne?
Ja, das stimmt. Klar, das ist so. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir die Aufstellung der anderen, der Konkurrenz anguckst, es haben jetzt alle dieselben Probleme. Ne? Mhm. Also überall bei ganz vielen Teams fehlen viele verletzte Stammspieler. So, das ist jetzt halt einfach so. Und klar, du zahlst natürlich, ne, du hast halt als Aufsteiger automatisch nicht so einen breiten Kader und da fällt es dir dann natürlich schwieriger, 5-6 Leute zu ersetzen. Ne, das ist auf jeden Fall so. Es wird ja jetzt auch nicht weniger gegen Hertha, aber trotzdem, wie gesagt, also Resignation würde ich, glaube ich, spüren, wenn ich Schalke-Fan wäre, weißt du, die dann
ja.
Trotz Trainerwechsel jetzt auch noch bei Hertha 2-1 noch den Ausgleich schießen kurz vor Schluss
ja.
Und im Gegenzug dann das 2-1. Das ist Resignation so, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber
ja,
bei uns,
ja, ja.
Nee, ich glaube, der Laden steht und man muss halt auch sagen, ich weiß nicht, hast du gelesen, was Gregoritsch meinte?
Nee.
Ich hopper Storken, linken Schlegel, Gregoritsch. Der ja auch diese Riesenchance hatte nach diesem Katastrophenpass von Grujew, Wolltest du ja gleich nochmal was zu sagen, den Pavlenka dann hält den Abschluss von Gregoritsch. Aber Gregoritsch meinte nach dem Spiel, so Kompliment an den Teamgeist, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe.
Ja.
Ja, weil Werder die Räume so eng gemacht hat und das so zugestellt hat,
ja,
dass wir wirklich Probleme hatten, uns nach vorne durchzukombinieren. Und das war ja auch so bei Freiburg.
Ja.
So viele Chancen hatten die jetzt nicht. Es war viele Schüsse aus der Distanz. Dann das eine Ding da, wie gesagt, nach dem Fehlpass von Gregoritsch eine Riesenchance.
Mhm.
So, aber wie dann die Tore fallen, das eine ist ein Elfmeter und das andere ist, da rutscht der Ball halt durch.
Ja,
ja, da fehlt dann der eine Mann eben, ne, ja, am langen Pfosten. Und ja, also da müssen wir uns jetzt nicht, also da wurden wir jetzt alles andere als gedemütigt, einmal mehr.
Ja, und Streich meinte das nach dem Spiel auch. Bei Streich hast du richtig gemerkt, wie erleichtert der war, ne? Mhm. Der meinte, ey, Hut ab für die Bremer Leistung. Ich bin gottfroh, dass wir das Ding hier gewonnen haben. Ja,
ja.
Ich guck mir Werders Fußball so gerne an. Die spielen so einen guten Fußball, der richtig Spaß macht zuzugucken. Und die spielen halt dieses 3-5-2, was man auch echt derbe defensiv interpretieren kann, spielen die so schön offensiv. Und er meinte, er freut sich mega auf das Rückspiel im ausverkauften Weserstadion. Er meint, das ist einfach immer absoluter Spaß. Hast du halt richtig gemerkt, dass die gottfroh waren, dass die aus dem Ding mit 2-0 rausgegangen sind.
Ja,
ne? Weil die haben halt, du hast halt richtig gemerkt, die haben bis zur 75. Die haben nicht locker gelassen. So. Die haben immer Schiss gehabt, dass da noch irgendwie was passiert.
Ja.
Und auch das ist halt eben dann letzten Endes ein Lob an das, was Werder jetzt die letzten Wochen auf die Beine gestellt hat und wie sie es Samstag dann nach Kräften auch gemacht haben. Ne?
Richtig. Und was sie sich halt auch für einen Respekt erarbeitet und erspielt und erkämpft haben als Team. Ne?
Ja.
Dass wirklich auch so Trainer wie Streich, die da ja besonders auch drauf achten, ne? Wie ist das Teambuilding und wie geht das zusammen und Mannschaft geht über jedes Individuum. Dass der da so seinen Hut zieht, das kann ja auch Ole als Kompliment durchaus nehmen.
Ja, total.
Ne? Weil Freiburg total lebt davon ja immer noch.
Ja.
Ne? So, der Streich schafft das immer noch, da diese Spannung hochzuhalten, und wenn die das nicht auch gegen uns gemacht hätten, selbst in Überzahl, hätten wir vielleicht auch am Ende noch einen Punkt ergaunert, sag ich mal.
Ja.
Aber die haben halt auch konsequent das Ding zu Ende gespielt, ne? Und diszipliniert und ja, also wie gesagt, das Ergebnis ist völlig in Ordnung, gemessen an den Umständen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Aber lass uns das Ganze doch jetzt mal von vorne einmal aufrollen.
Ja.
Wir hatten in der letzten Folge uns ja noch sehr optimistisch gezeigt, dass eben von den Leuten, die für unsere Achse auch extrem wichtig sind, dann einige wieder dabei sind und zurückkommen. Das hat sich dann leider nicht bewahrheitet.
Ja.
Nach unserer Aufnahme ist dann klar geworden, Veljković fällt aus, Stark fällt aus, Groß fällt aus. Niklas Schmidt ist kurzfristig krank geworden. Ich habe jetzt im Nachgang gelesen, ich hatte mich während des Spiels gewundert, dass Leo die ganze Zeit draußen geblieben ist.
Ja.
Der war auch komplett krank.
Richtig.
Der hat sich irgendwie wirklich nur auf die Bank gesetzt und gesagt, ey, wenn es absolut nicht geht, schmeiß mich die letzten 10 Minuten rein. Aber eigentlich kann ich nicht.
Ja.
So dass wir da auf einmal wieder vor dem Spiel standen und auf gesehen haben, okay, das wird zumindest defensiv wieder eine absolute Rumpfnummer, und so sah es dann auch aus. Buchanan in der Startelf, Jung nach innen gerückt,
ja,
zusammen mit Amos Pieper und Marco Friedl, ja, und dann kommt eben der defensive Super-GAU, Marco Friedl, 14. Minute, rote Karte.
Ja.
Das würde mich mal interessieren, für dich eine klare rote Karte?
Ja, also nee, also es ist keine klare rote Karte, ne? Aber also das ist halt auch eine Szene, da gibt's halbes Dutzend verschiedene Meinungen zu, ne?
Ja, genau.
Also ich dachte, als er die rote Karte zückt, also ich hatte noch gehofft, ne, weil ja noch zwei fast auf gleicher Höhe waren, zwei Verteidiger von uns, dass er es in der 14. Minute bei einer gelben belässt. So, wenn du die Szene siehst, also dafür gab's schon 1000-mal rot, ja?
Ja.
So. Ich bin der Meinung, es ist keine klare rote. Er kann auch gelb geben, weil ja Gregoritsch zu Anfang auch zieht, ja, und sich Gregoritsch dann auch recht clever fallen lässt und so weiter. Wenn du es aber als Foul pfeifst, muss es auch rot sein, ist eine Theorie, weil das dann eine klassische Notbremse ist. Ja, Manuel Gräfe, Ex-Schiedsrichter, der uns ja auch schon recht schnell beim aberkannten Paderborn-Tor oder Werder-Tor in Paderborn zur Seite gesprungen ist, ja, der meinte, für mich ist es nicht mal ein Foul.
Ja.
ich hätte das Foul gar nicht gepfiffen. Ja, so, dementsprechend auch keine rote Karte gegeben. Nur Fakt ist, wenn der Schiedsrichter pfeift und eine rote Karte gibt, dann ist es nicht falsch genug, damit sich der VAR einschaltet, glaube ich. Ja. Genauso wie wenn er Friede gelb gegeben hätte, ist es auch nicht falsch genug, damit der VAR sich einschaltet, um zu sagen, das ist klar rot. Also anders als in Paderborn ist das für mich keine richtige Fehlentscheidung, sondern das ist das, was du vor ein paar Wochen mal meintest. Ne? Wir müssen gucken, jetzt kommen halt auch die Momente, wo dann die Waage nicht zu unseren Gunsten ausschlägt. Ne? Hm. Wo dann diese kleinen 3% dann eben das Momentum zum Gegner rüberwandert. Und das war in diesem Fall so, glaube ich.
Ja, dann können wir zum nächsten Punkt auf meiner Liste weitergehen, denn du hast eigentlich im Prinzip all das gesagt, was ich sagen wollte.
Ja.
Nee, aber für mich war es in der Tat, mein erster Impuls war, als ich die Szene in Realgeschwindigkeit gesehen habe, als sie passiert, war meine erste Reaktion rot.
Ja, richtig, meine auch.
Ne, weil sie in den Infight gehen, man muss sagen, Pieper und Jung sind in der Nähe, aber sie sind 3-4 Meter hinten dran.
Richtig, ne? Richtig.
Ole Werner hat argumentiert, ja, da muss man nicht rot geben, sondern gelb hätte gereicht, weil Amos Pieper ist ein schneller Spieler.
Ja.
Aber das ist dann halt so, okay.
Ja, man kann so argumentieren, ne? Es wäre auch nicht ganz falsch gewesen, das so auszulegen.
Aber wie Gräfe es gesagt hat, ne, dass Gräfe halt meinte, er hätte da nicht mal faul. Unter dem Aspekt habe ich mir die Szene in den Zusammenfassungen noch ein paar Mal angeguckt bei YouTube mit Zurückspulen und nochmal angucken, Ja, dann verstehe ich's, weil Gregoritsch genauso hingreift. Ja. Aber muss man dann auch mal sagen, ne, du siehst bei Friedel relativ schnell, okay, weil Gregoritsch legt den Ball halt vorbei.
Das ist es halt, glaube ich. Ne?
Und das ist halt die Aktion, wo du siehst, Friedel, der Fokus für Friedel geht, ich stopp ihn jetzt.
Exakt.
Und geht nicht mehr auf, ich gewinne den zwei, also ich hole mir den Ball noch, sondern es geht nur noch darum, ihn zu stoppen.
Ja.
Und dann ist das für mich ehrlicherweise auch rot.
Ja.
So schmerzhaft das ist, das zu sagen. Aber Friedel merkt, okay, ich wurde düpiert und dann ist es das klassische taktische Foul, was im Mittelfeld gelb gibt, aber dann halt eben als letzter Mann rot gibt. Und dann ist es für mich auch nachvollziehbar. Also ich habe mich darüber nicht großartig aufgeregt.
Richtig.
Weil ich wirklich dachte, ja, okay, fuck it, ne?
Ja.
Und dass das dann in der Konstellation Captain, Abwehrchef, neu zusammengestellte Innenverteidigung,
14. Minute,
einfach der Worst Case ist, der dieser Truppe in einem Spiel beim Tabellendritten passieren kann, da war für mich dann echt schnell klar, okay, also das ist jetzt geht's nur noch um Schadensbegrenzung.
Ja.
Ja, und die Schadensbegrenzung war dann, Gruev in die Innenverteidigung zu ziehen.
Ja, richtig. Ja,
aber hat er gut gemacht, oder?
Hat er gut gemacht, hat den Laden gut zusammengehalten, fand ich. Ne? Mhm. Aber ich wollte noch ein Wort zur roten Karte sagen. Ne? Ich glaube, das Ding ist einfach, also du hast es hier auf YouTube mit Vor- und Zurückspulen, ne? So, und dann kann man das so argumentieren. Gräfe kann das auch so argumentieren. Und ein VAR im Kölner Keller hätte es vielleicht auch so argumentieren können. Aber der war ja gar nicht eingeschaltet. Das heißt, Basis der Entscheidung ist das, was der Schiri auf dem Platz sieht. Und der Ursprung dieser ganzen Situation ist halt einfach, wie Gregoritsch Friedel verarscht.
Ja.
Ja. Dass der ihn so die Hosen runterzieht, indem er den Ball, ich glaube, links vorbeilegt und rechts geht.
Ja, ja, genau.
Und in dem Moment
zum Tor.
Richtig. Und in dem Moment hast du halt auch, denk, wie der Schiedsrichter denkt. Ja, da ist nämlich genau das. Du hörst auch, sogar als Schiedsrichter hörst du den Atem von Friedel im Nacken. Also, du, ach, das machst du nicht mit mir.
Genau.
So. Und dann sieht
noch dazu sein Nazio-Kollege.
Exakt. Und dann sieht es immer aus wie ein Foul, weil es immer genau wie du sagtest, dann so wirkt wie, du verarscht mich nicht.
Ja. Oder den kriege ich sowieso nicht mehr, aber das Tor machst du trotzdem nicht.
Entweder der Ball kommt vorbei oder der Spieler, aber nicht beide.
Ja.
So. Ne? Und das ist natürlich dann auch, wenn du das als Schiedsrichter praktisch in diesem Moment fühlst und siehst auf dem Platz, dann hat das halt einfach die Dynamik, der, ne, lässt sich austanzen und spielt dann das Foul, um seine Ehre zu retten. Verstehst du?
Wobei man auch sagen muss, unter dem Aspekt, ne, habe ich mich dann auch tierisch drüber aufgeregt, keine Ahnung, was dann im Kopf des Schiris passiert oder was dann in der Halbzeit noch irgendwie passiert. Aber weißt du, weil du ja recht hast, ne, mit mehr Fingerspitzengefühl, also keine Ahnung, so Leute wie Aytekin oder so, ne, ja, die ziehen gelb und dann siehst du sie, wie sie in Friedels Gesicht sind und so diese noch einmal Geste machen, ja, und so. Er zieht halt sofort rot. Im Gegenzug kommt Freiburg aus der Kabine und hat für mich zwei Situationen, die knalle gelb sind. Ja, direkt nach der Halbzeit gab es wirklich zwei Situationen, wo ich dachte so, ey, was zur Hölle? Das eine ist ein Tritt von Chéré ins Gesicht von Duxch, ja, mit richtig, dem Fuß ganz weit oben.
Gab das kein Gelb?
Das gab kein Gelb, keine Karte. Und dann gab es direkt davor noch eine Situation, die für mich auch ganz klar gelb ist. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welche Situation, wo ich dann in beiden Situationen dachte, ey komm, das ist dann aber auch, weißt du, dann entscheidest du dich in der 14. Minute eine klare, strenge Linie zu fahren und dann kriegt's irgendwie eine Unwucht, ne? Weil da gelbe Karten zu ziehen, setzt halt auch nochmal einen anderen Ton für den Restverlauf des Spiels. Aber gut, das ist dann letzten Endes. Das sind so Kleinigkeiten. Wir waren aber jetzt gerade dabei stehen geblieben, dass wir gesagt haben, Gruev geht dann in die Innenverteidigung,
ja,
und macht das den Umständen entsprechend ganz gut. Und wie wir ja sagten, ne, sie machen das wirklich diszipliniert. Auch Gregoritsch sagt, der Teamgeist bemerkenswert, fand ich auch.
Ja.
Und noch dazu, sie lassen relativ wenig zu. In der ersten Halbzeit gab es keine wirkliche Riesenchance von Freiburg, oder?
Richtig. Nee, durch die Mitte sind sie gar nicht gekommen bei uns. Mhm. Ne, wenn überhaupt, dann, also ja, du hast halt dann gemerkt, wie sie dann wie im Training tausendmal geübt dieses Überzahlspiel, ne? Wie sie den Ball hin und her kombinieren vom rechten auf den linken Flügel, dann wieder zurück, dann wieder in so lange, bis irgendwo die eine Lücke ist, bis einer unserer Unterzahl-Jungs halt diesen Meter dann nicht mehr macht oder ne, irgendwie dann in Unterzahl gestellt wird. So, und da spielen die halt ganz geduldig aus und so. Aber bis zur Pause war da so gut wie nix. Ne? Da war diese eine Chance von dem Rechtsverteidiger, der ja fast den Weiser gespielt hat, dieser Sidia oder so.
Ja, genau.
So ein junger Franzose. Ja. Ich habe den in meinem Kicker-Team, ja, der bringt immer eine Menge Punkte, aber der mega offensiv unterwegs war und dann halt immer so weisermäßig versucht hat, dann diese Überzahl auf dem Flügel zu schaffen. Der hatte eine Chance, ich glaube nach einer Ecke, die rausgeköpft wird und dann kommt der Ball zurück und drei stehen im Abseits, aber er nicht.
Dann schiebt den vorbei, ne?
Genau, das war aber im Prinzip die einzige Chance aus einem Standard, aber dass die so richtig zu Torchancen aus dem Spiel gekommen sind, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also da stand der Laden, ne? Und wir haben wirklich dann ja 5-3-1 verteidigt und Grujew hat ja im Prinzip dann auf der letzten Linie fast so eine Art Libero gespielt. Ne? Der hatte ja jetzt gar nicht so einen direkten Gegenspieler, sondern der hat so eine Art Libero gespielt und hat da die Löcher gestopft und das hat er wirklich gut gemacht, fand ich.
Ja, genau. Also eben dann mit dem besagten Aussetzer, aber im Großen und Ganzen fand ich das auch. Also sehr, sehr, sehr organisiert, sehr besonnen, ne?
Ja.
Und das wirkte schon routiniert und abgezockt. Aber sag mal, weil wir gerade darüber gesprochen haben, erste Halbzeit praktisch keine richtig große Chance für Freiburg. Wann war die Jung-Chance, also von Toni Jung, war die in der zweiten oder in der ersten Halbzeit?
Die war in der zweiten Halbzeit.
Ah, die waren in der zweiten, okay. Weil ich hatte nämlich gedacht, dass wir da in der ersten Halbzeit sogar noch die Chance gehabt hätten, mit ein bisschen Glück in Führung zu gehen. Weil die Chance, die können wir gleich mal eben abarbeiten, den muss er machen, oder?
Die Chance von Jung.
Ja.
Ja, genau. Ja, wir sind dann ja mit 0-0 in die Pause.
Ja.
Ne? Und und dann kann man wirklich auch von dem, was du eben erzählt hast, dass kurz nach der Pause, dass da eigentlich zwei gelbe Karten für Freiburg fällig gewesen wären, da hast du richtig, also da habe ich sofort gedacht irgendwie, was Streich denen in der Kabine gesagt hat, ne? Ja. Nämlich jetzt weiter und jetzt nicht nachlassen und weiter und denen hier keinen Zentimeter geben und so. Mhm. Aber trotzdem hatten wir dann gab es zuerst diese Chance für Füllkrug mit dem abgefälschten Schuss.
Ja, stimmt.
War jetzt keine hundertprozentige, aber war eine gute Aktion. Vorne Ball geholt, 16 Meter abgezogen.
Gute Schussposition eigentlich auch.
Ja, mit etwas Glück geht er abgefälscht hinten ins lange Eck. Ja. Und dann kam ja diese Chance von Jung. Alter, und die muss er machen.
Ja, und ey, und jetzt lach mich aus, ne? Aber das ist überhaupt nirgendwo in keiner Zusammenfassung thematisiert worden. Ich finde, man muss in der Aktion über Vauland Füllkrug reden.
Okay.
Hast du die Situation vor dem Kopf? Weil es ist ja vor Augen, weil es ist so, die Ecke von Duxch kommt und Pieper verlängert den Ball am ersten Pfosten in die Mitte.
Ja.
Ja. Und die ursprüngliche Chance hat Füllkrug, weil er 4 Meter vor dem Tor relativ frei steht, ja, und versucht runterzukommen. Und in der Wiederholung siehst du, wie sein Gegenspieler, die 30, ich weiß nicht mehr genau, wer das war von Freiburg, wie der ihn schiebt. Okay. Und Füllkrug fällt, kommt mit dem Kopf nicht mehr an den Ball und der Ball springt an sein Knie und kommt dann auf Umwegen zu Jung, der das Ding dann in die 4. Etage bolzt.
Oh, ja.
Ja. Aber Füllkrug fällt und kommt auch hoch und breitet die Arme aus, so nach dem Motto, ey Leute, hier, hallo, faul. Reklamiert dann aber nicht wirklich energisch weiter, wahrscheinlich, weil er dann auch denkt, das ist zu wenig.
Ja, ja. Ja.
Aber ich finde, wenigstens mal drüber reden sollte man, weil er wird aus dem Tritt gebracht und er ist so frei, dass wenn er unbedrängt in der Position an den Ball kommt, das Ding in meinen Augen macht. Also ja, wahrscheinlich ist es für einen Elfmeter wirklich zu wenig. Aber ne, du siehst halt in der Zeitlupe, wie er von hinten geschoben wird und wie er deswegen runtergeht und timingtechnisch einfach nicht mehr vernünftig mit dem Kopf an den Ball kommt. Aber da habe ich kurz gedacht, so huch. Okay. Ich meine, ist mir im Spiel jetzt auch nicht aufgefallen, ne, sondern dann in den Zusammenfassungen.
Beim YouTube vor und zurückspulen.
Ja, wobei ich habe dreimal vor und zurückgespult, weil ich mich eigentlich richtig schön über Toni Jung in Rage reden wollte. aber dann dachte ich kurz so, hey, Moment mal. aber okay. Gut, also letzten Endes hat es wahrscheinlich nicht gereicht. Trotzdem Riesenchance. Stell dir mal vor, du gehst da 1-0 in Führung.
Ja, natürlich.
Dann ist das irgendwie anders.
Ja,
dann läuft das irgendwie nochmal anders.
Und da hat Jung dann natürlich auch wirklich das Ding auf dem Fuß, ne? Da kannst du dir, möchtest du dich jetzt, the stage is yours.
Ich sag nur, in der Position mit seinem starken linken Fuß an den Ball zu kommen, ja, und ihn aus 8 Metern, 8 Meter drüber zu schießen, das kriege ich auch noch hin.
Ja, und es war, ich dachte auch zuerst, er wird gezogen im Zweikampf oder so, ne, und deswegen trifft er den Ball nicht richtig. Aber er ist einfach hektisch, ne, er ist einfach hektisch so, ne.
Ja. Ja, und wenn er trifft ihn ja satt, aber trifft ihn halt komplett in Rücklage.
Ja, aber
fliegt halt über das Dach des Europaparkstadions.
Ja, richtig. In die Dreisamen wahrscheinlich.
Ja, genau. Naja, egal, aber nichtsdestotrotz wäre eine gute Möglichkeit. Und wann fällt dann das Tor? 5 Minuten später?
Ja.
Und das ist dann ja auch wieder so eine Sache, ne? Oh, Alter, ey, ja, machen sie gut, ne?
Ja, das ist dann genau das Ding, das hast du dann 20 Mal verteidigt vorher und hast die Räume zugestellt. Und in dem Fall, hatten uns auch aufgeregt im Froggies, dachten so, ey, warum lässt Weiser den denn da vorbeigehen so einfach?
Ja.
Später habe ich dann gesehen, das war ja Grifo.
Ja, genau.
Und wenn du Weiser da 1 gegen 1 stehen lässt, also erstens ist Weiser nicht der beste Verteidiger, was das Defensiv-Tackling angeht. Und zweitens muss er ja bei Grifo auch immer damit rechnen, dass der 2 Schritte rechts vorbei macht und dann mit seinem mega rechten Fuß abzieht.
Ja, genau.
Das heißt, er kann sich nicht darauf konzentrieren, nur die Seite zuzumachen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass Grifo nach innen zieht, mit rechts abschließt, statt nach links vorbeigeht zur Grundlinie und ihn dann mit links rein, die Wahrscheinlichkeit, dass er rechts vorbeigeht und abzieht, ist ja mindestens genauso hoch.
Ja. Ja, und die Reingabe ist halt auch gut, ne? Also der ist ja wirklich nicht einfach nur blind in Fünfer gewärmt, sondern er sieht ja am zweiten Pfosten Kübler stehen.
Ja, wobei der, glaube ich, auf den ersten Pfosten kommen sollte, ne? Da geht er dann ja durch.
Ja.
Da wird er noch leicht abgefälscht, ja, und dann ist halt hinten, dann fehlt halt einfach einer.
Naja, und aber auch mal ganz ehrlich, ne, ich hab das auch getwittert, zwischen Kübler und dem Tor stehen 4 Leute, ne?
Ja.
Und Kübler wämst blind drauf und ich sag dir, in 100 Versuchen geht der genau einmal so durch.
Ja.
Ja. Aber gut, das ist dann der Mut der Tüchtigen.
Genau wie die Hereingabe von Grifo. Ja. Die kann auch überall landen, im Seitenaus, also überall, aber geht halt durch, ne, dieses eine Mal. Ja, aber das sind dann diese kleinen Momente, die dann die in den ersten Spielen ganz oft zu unseren Gunsten ausgefallen sind.
Ja, genau.
Und wo wir dann wegen dieser, ja, wie soll ich sagen, wegen dieser Details, wegen dieser Momentaufnahmen dann ein Spiel gewinnen oder das dann auf unsere Seite drehen. Ja, und jetzt haben wir halt ein paar Spiele gehabt, da ging es dann in die andere Richtung.
Ja.
Und ja.
Und das haben wir auch halt gesagt, wird kommen, ne?
Richtig, das können wir halt auch nicht so wegstecken, ne?
Ja.
So, und ja. Das merkst du jetzt. Und wichtig ist aber, glaube ich, einfach dieses Gefühl, dass, also ich kann mich eigentlich nicht dran erinnern, wann das letzte Mal bei Werder Bremen, du verlierst 3 Spiele in einer Woche, nicht dann am nächsten Montag das Wort Krise in der Zeitung stand.
Ja, die Bild hat's versucht heute, aber.
Ja, aber gefühlt ist es keine, oder? Wie,
nein.
Wie fühlst du das?
Nee, ganz, finde ich bemerkenswert, sehe ich genauso. Also, das zahlt genau auf diese Karte ein, die wir ja auch schon seit Anfang der Saison irgendwie immer wieder rauf und runter spielen, nämlich, diese Phasen werden kommen.
Ja,
wir sind Aufsteiger, ja. Und wenn jetzt aus dem Nichts ein Leistungsloch käme, ja, in Bestbesetzung auf einmal Leistungsabfall und nur noch mittelmäßige Leistung. Aber wir reden hier darüber, dass wir beim Tabellendritten Europa League Teilnehmer bei einer Mannschaft, die wirklich mittlerweile uns einfach echt sportlich auch enteilt ist, ja, 6 Stammspielerausfälle verkraften müssen,
ja,
eine rote Karte des Mannschaftskapitäns in der 14. Minute.
Und Abwehrchef.
Und, ja, und Abwehrchef. Und dass wir aus dem Spiel trotzdem mit 2-0 rausgehen, mit 2 Situationen, die halt so vorkommen, aber da ist nichts mit auseinandergebrochen und Richtig. Hast du nicht gesehen. Ich bin tiefenentspannt,
ja.
was die Konstitution der Mannschaft angeht.
Ja. Ja, geht mir auch so. Auch der Blick auf die Tabelle. Wie gesagt, ich mache ja immer das Rechte nach hinten, ne? Bochum und Schalke. Bochum zurück im Spiel.
Ja, ja.
Also jetzt wieder gewonnen. Und
gegen Union.
Ja.
Ausrufezeichen, ne?
Richtig. Und ich glaube auf einen Punkt jetzt sogar schon. Nee, ich glaube sogar schon an Schalke vorbei.
Ja, Schalke ist jetzt letzter, genau.
Schalke ist jetzt letzter. Aber ich habe die erste Halbzeit zumindest gesehen gestern, Hertha, Schalke, einmal weil mich Schalke interessiert hat und zweitens auch Hertha, das ist ja irgendwie so die, weiß ich nicht, die graue Maus irgendwie, da habe ich echt wenig Ahnung, deswegen wollte ich mir das mal angucken, bevor wir heute aufzeichnen.
Ja.
Schalke, erste Halbzeit, ein richtig starkes Spiel gemacht.
Ja.
2 Tore wegen Abseits nicht gegeben, die beide, das eine Ding von Bülter, Weltklasse.
Ja.
Ja, also wirklich, wo auch das Momentum dann, ne, also für die läuft's richtig unglücklich.
Ja.
So,
und aber, Hertha auch echt pomadig, ne, erste Halbzeit.
Ja. Ne? Ja. Aber jetzt Hertha gewonnen. Aber wie gesagt, der Abstand in der Tabelle, genau, von der Gesprächskarte kam ich ja,
ja.
Ist ja jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig kleiner geworden.
Nee, genau.
Stuttgart verliert auch. Das
ja.
ist ja auch wichtig.
Ja.
So, und solange wir die 3 hinter uns lassen.
Ja, genau. Ja, und wir haben halt immer noch, ich glaube, 7 Punkte auf den 16.
Ja.
Und wir haben jetzt noch einen Punkt vor Augsburg. Die haben 14 stehen hinter uns und dann sind schon 3, also wir haben jetzt, glaube ich, wir sind jetzt 11. und wir haben auf den 13. noch 4 Punkte Vorsprung, glaube ich.
Richtig, und der 13. ist Hertha.
Ja, genau. So. Wenn du das jetzt gewinnen solltest,
Entschuldige.
Dann bringst du da wirklich wieder Luft dazwischen.
Ja.
Also deswegen, ne, wir haben es, das klingt jetzt bescheuert, aber wir haben es jetzt noch wirklich auch selbst in der Hand, das Schiff zu steuern.
Richtig.
Und jetzt kommen 2 Heimspiele gegen Mannschaften, die du an einem guten Tag schlagen kannst.
Richtig,
so.
Genau.
Ne? Ja. Und deswegen bin ich jetzt noch wirklich entspannt. Für mich steht und fällt es jetzt wirklich damit, dass du, wie sagt man so schön im American Football, stop the bleeding. Ne? Also wenn du es jetzt schaffst, die Wunde, die Blutung zu stillen und die Wunde zu verbinden, dann ja. ist noch alles in Ordnung. So.
Ja, absolut.
Und das zugegebenermaßen steht und fällt mit mir mit der Rückkehr der Stammkräfte. Was für eine Überleitung, das wäre sowieso der nächste Punkt auf meiner Liste gewesen. Noch lesen sich die Artikel dazu ja sehr vage und sehr zurückhaltend und Aber wir haben halt auf der anderen Seite auch festgestellt, bei Grosso und bei Bittencourt sind es die Nachwehen einer Erkältung, die schon länger da ist. Also im Normalfall müssten doch mindestens die beiden wieder am Start sein, Freitag, oder nicht?
Gehe ich auch mal von aus. Also hat mich auch gewundert, irgendwie, Erkältung. Ja, das ist schon relativ eine Woche. Bei Leo war es ja wohl noch mal so ein Rückfall oder
richtig,
so.
Richtig, ne? genau.
Und dann war der ja auch durch seine Verletzung noch nicht so ganz wieder bei 100% okay. Aber da sollte jetzt auch die Woche reichen, ne? Genau wie Groß. Die haben ja beide jetzt auch nicht gespielt.
Ja, genau.
Okay. Also ich denke mal, auch mit denen kann man wieder planen. Ne? Die Frage ist, was ist denn mit Veljkovic? Was hat er für eine Verletzung überhaupt?
Muskuläre Probleme, Zitat Ende. Und das sind ja dann die Sachen, das kann ja von 4 Wochen Muskelfaserriss bis leichte Zerrung, ich bin morgen wieder Mannschaftstraining, alles sein.
Ja.
Der wäre allerdings, glaube ich, wirklich wichtig, dass der wieder fit wird.
Ja.
Weil Friedel fällt durch die rote Karte definitiv aus.
Richtig.
Stark hat eine Fußprellung, bei dem wissen sie noch nicht, ob der nicht möglicherweise sogar mehrere Wochen ausfällt.
Okay. Ja, wobei Stark natürlich, der hat jetzt, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, hat der nicht schon wieder trainiert? Gestern haben da die Ersatzspieler am Sonntag, gibt's doch immer so ein Spielersatztraining. Ich meine, da war er auf dem Platz auch. Und ich glaube, gegen Hertha will der unbedingt, oder?
Ja, stimmt. Er ist sein Ex-Verein, ja klar. Also, ne, umso wichtiger, aber für mich, ehrlich gesagt, in erster Linie wäre mir wirklich, wirklich wichtig, dass Leo und das Grosso wieder dabei sind.
Ja.
Einfach mental leader-mäßig, ne? Weil es ist jetzt wieder Freitagabend, Flutlicht, Weserstadion, gib ihn.
Ja.
So, das wird mentalitätstechnisch brauchst du da keinen großen Anstoß, um da dich zu motivieren für das Spiel. Und ich glaube, das sind halt eben dann so Abende, an denen, wenn Werder da was reißt, du auch schnell wieder eine Euphorie entfachen kannst, die dir mindestens für die nächsten Spiele dann noch ein bisschen Mut gibt.
Ja, und die dir auch wirklich Sicherheit bringen würde dann in der Tabelle, ne? Also das wäre ja wirklich, wenn jetzt Hertha wirklich bei 11 stehen bleiben würde, als 13. und wir 18 haben, das wäre schon wirklich ein Puffer dann erstmal.
Genau, genau.
Ganz hervorragend, ja. Ja, ich bin gespannt. Also, okay. Was ist mit Niklas Schmidt?
Der hat wohl jetzt eine starke Erkältung. Da habe ich heute noch in der Deichstube gelesen, für Freitag eher unwahrscheinlich.
Okay.
Aber wäre ja ohne, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ohnehin auch nur Ergänzungsspieler im Normalfall. Also keiner für die Startelf.
Ja.
Und ansonsten haben wir noch Bittencourt, haben wir besprochen, Veljko, muskuläre Probleme, Friedel Roth, Stark, mal gucken, Schmidt erkältet, ja, und Grosso hoffentlich dann auch wieder am Start.
Ja.
Sodass das zumindest auf Seiten der Startelf schon mal für ein bisschen Entlastung sorgen könnte. Ich gucke jetzt gerade nochmal, was ja auch interessant ist am nächsten Spieltag, die Mannschaften hinter uns. Also Augsburg spielt in Stuttgart.
Okay, sehr gut.
Das ist auch sehr gut für uns. Interessant, genau. Ja. Also Stuttgart muss liefern. Weil die haben jetzt auch gerade wieder eine richtige Schraube gekriegt, ne?
Ja.
Gegen Köln 5-0?
Nee. Köln hat 0-5 verloren gegen Mainz.
Ach stimmt, genau. Ja, stimmt, genau. Genau. Gegen wen hat Stuttgart? Die haben doch auch einen ziemlichen Arschtritt gekriegt. Gegen wen denn nochmal? Das weiß ich doch.
Dortmund. Dortmund.
Ja, stimmt, genau. 5-0 in Dortmund, ja. Genau, richtig. Genau. Also die sind auf Wiedergutmachung aus.
Ja.
Und ansonsten haben wir.
Dann spielt Wolfsburg Bochum, sehe ich hier noch. Schalke Freiburg.
Ja, stimmt. Schalke. Oh, aber Schalke Freiburg, das ist auch undankbar, ne? Für Freiburg. Jetzt Schalke leckt, glaube ich, jetzt wirklich Blut. Ja. Haben die sich eigentlich mal dazu geäußert, wann sie den neuen? Die wollen jetzt auf jeden Fall bis zum Winter noch mit dem Interimstrainer weitermachen, ne?
Ich glaube ja. Ich meine ja.
Meine ich auch. Gut, Hertha ist unser Gegner. Ach, Wolfsburg spielt gegen Bochum. Das ist auch spannend.
Ja. Ja, ey, wenn da Bochum in der Form im Moment, wenn die da was mitnehmen, ey, dann brennt in Wolfsburg der Baum, ey.
Die Hütte, ja, genau.
Die stehen ja auch noch unten drin, genau wie Leverkusen, ne?
Und Leverkusen spielt in Leipzig, das ist auch noch nicht gegessen.
Ja.
Ja, interessant. Also anders, du kannst halt eben wirklich mit einem, wie du sagtest, mit einem Sieg gegen Hertha irgendwie dreckig und mit einer guten Leistung da 3 Punkte mitnehmen, dann hast du richtig Abstand nach unten. Das wäre wirklich Gold wert.
Also wie gesagt, selbst ein Unentschieden wird uns schon helfen, um diesen Abstand stabil zu halten. Ne? Wie gesagt, dann wären es weiter 4 Punkte auf Hertha. Das wäre ja schon wirklich gut. Ne? Also und guck mal, nach unten haben wir... mit 15 Punkten haben wir 8 und 9 Vorsprung auf Bochum und Schalke. Ey, Mann. Ja, Kopf hoch, sag ich mal. Englische Woche ist jetzt endgültig vorbei.
Ja, da ist der Name im Programm mit Hertha kommt jetzt eine Truppe, keine Ahnung, was hat man von der zu halten? Wir hatten uns im Vorfeld noch einmal kurz unterhalten, da sagtest du genau das, was für mich eigentlich für jede andere Bundesligamannschaft gilt, für dich gilt es offensichtlich nur für Hertha.
Eine
schwer zu greifende Mannschaft, die so ein bisschen sich im Nebel bewegt, ne?
Also völlig wenig greifbar irgendwie und auch eine Mannschaft, also weiß ich nicht, ja, so wie man sich Sandro Schwarz Fußball vorstellt.
Ja, ne? Ja, genau.
Also, die haben halt eine neue Offensive und die spielen eigentlich nur auf Konter.
Ja.
Also, die leben hier von Luke Bacchio, der ja schon 8-mal Fehleinkauf war überall, der jetzt irgendwie vermutlich die beste Phase seiner Karriere hat. Der da in der Offensive irgendwie im Prinzip an allen Aktionen beteiligt ist und dann haben die Ejuke und Kanga und so neue, und das sind alles so Sprinter, ne?
Ja, genau.
So kleine, bullige, wie soll ich sagen,
Agro. Brennmaschinen.
Mit so kleinen Schritten und technisch gut und so, ne?
Ja.
Und die werden,
Jovetic ist da ja auch noch.
Richtig. Und die werden halt gerne geschickt, so von Jovetic und Serda und wer da alles noch spielt. Also das sind alles so Spieler, die hatten alle mal irgendwie eine große Zukunft vor sich und sind dann zu Hertha gewechselt. Ja? Und
ja,
waren dann irgendwie 4 Jahre lang in der Versenkung verschwunden, ne? Das ist Serda, Toussaint, Luke Bacchio, das passt alles so auf diese ganzen
Plattenhart.
Spieler. Plattenhart, richtig. Ja. Und aber hier, Sandro Schwarz hat es wohl irgendwie geschafft, da aus denen irgendwie zumindest so den Ansatz von Gemeinschaft zu formen. Und lobt halt auch immer, ja, und Luke Bacchio stellt sich jetzt ganz in den Dienst der Mann. Also, ich sag mal, diese Ansammlung von Ego-Shootern. Ne?
Ja.
Die Zeit scheint vorbei zu sein. Also Anfang der Saison waren die 3 Offensivkräfte bei Hertha, war das magische Dreieck Boateng, Luke Bacchio und Davy Selke.
Ja.
War noch ein Running Gag auf Twitter. Mittlerweile von Boateng und Selke keine Spur mehr und die haben halt ihr System komplett auf diesen Konterfußball
umgestellt.
Ganz unangenehm.
Ja, und Hertha spielt aber und das System, was uns lieber ist, nämlich das 4-4-2, ne?
Richtig.
Oder so ein 4-5-1, 4-4-2, aber auf jeden Fall mit einer Viererkette.
Richtig. So ein 4-5-1 würde ich fast, oder 4-2-3-1 oder so.
Ja. Also etwas, was uns in der Vergangenheit tendenziell immer ein bisschen besser gelegen hat.
Richtig.
Und man darf halt auch nicht vergessen, wir hatten es angesprochen, Stop the Bleeding, das ist Hertha jetzt irgendwie dann ein Stück weit gelungen, mehr oder weniger, weil die bis vor dem Spiel gegen Schalke 5 Spiele am Stück in der Liga nicht mehr gewonnen hatten. Ne, deswegen kamen die da unten nicht aus dem Knick. Klar, wir hatten im Vorfeld schon einmal kurz drüber gesprochen. Das waren viele Unentschieden und es waren auch starke Gegner, muss man auch sagen.
Richtig, und es hieß immer, es hat nicht zum Sieg oder nicht zum Punkt gereicht, aber es war eine Entwicklung nach vorne. Ne? Das Spiel vor dem Sieg gegen Schalke war bei Leipzig, da lagen sie, glaube ich, 0-3 zurück zur Pause.
Ja.
Und sind dann, haben da wohl eine mega zweite Halbzeit gespielt, sind auf 2-3 rangekommen nochmal, hatten Riesenchance noch zum 3-3 zu kommen und haben da ganz viel Kraft rausgezogen.
Ja.
So. Und ja, aber wie gesagt, spielen ich glaube, Freitagabend zu Hause gegen die die sind eklig zu spielen.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Das glaube ich auch und auf der anderen Seite aber trotzdem auch schlagbar. Also wenn man sich die erste Halbzeit oder zumindest die Szenen aus der ersten Halbzeit gegen Schalke anguckt, das ist eine Truppe, glaube ich, wenn du den mit Glück schnell einen verpasst, dann haben die ein Mentalitätsproblem.
Richtig. Und auch so. ein spielerisches Aufbauproblem, weil das ist nicht ihr Ding, den Ball lange zu halten. Und und wo ich auch, was Schalke auch ganz gut gemacht hat in der ersten Halbzeit, war, dass sie halt auch früh Pressing gespielt haben und hinten die Viererkette, da spielen dann so Leute wie Kenny, Plattenhardt, Kempf und so, die sind nicht so richtig sattelfest, ne? Und auch nicht so richtig schnell.
Ja.
Also da, das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, da denen weh zu tun, ne? Indem du
da könnten,
Pressing können wir ja.
Und da könnten Spielfreude und Körperlichkeit von Füllkrug und Duxch uns wirklich zugute reichen. Richtig. Aber wird es wirklich wichtig, dass wir eben die Überbrückung diesmal deutlich besser schaffen als gegen Freiburg, ne?
Ja, exakt. Und vor allem, dass wir es schaffen, dass wir verhindern, dass die unsere erste Pressingreihe überspielen und dann die Räume haben, ne? Weil erinner dich daran, wie wir die Tore in Paderborn gefangen haben, ne? Mit diesen Bällen in den Rückraum und dann kommt der Sprinter von außen. Bist du noch da?
Ja,
so, du bist so schweigsam.
Ja, ich zwinge mich dazu, dich endlich mal ausreden zu lassen. Ich falle dir sonst immer ins Wort.
Dachte, du bearbeitest mit Nadeln mein Foto, so ein bisschen Voodoo-mäßig gerade.
Das mache ich immer mit Wurfmessern. Jetzt,
halt die Fresse. Nee, aber das sind so genau deren Situationen, ne? Den Ball erobern und ihn dann aus dem Zentrum an einen Ejuke oder Kanga oder so, einen von diesen Sprintern durchzustecken, die dann versuchen, im Rücken wegzulaufen, den Verteidigern, und dann legen sie gerne zurück an 16er zu Luke Bacchio oder Toussaint oder so. So, aber das ist eigentlich alles relativ ausrechenbar. Musst halt nur, ich glaube, deswegen wichtig, dass Groß auch wieder da ist, dass du diese Umschaltmomente stoppst.
Ja,
ja, auch Leo wäre extrem wichtig dafür.
Ne, du sagtest, du hast dir die erste Halbzeit von Hertha angeguckt gegen Schalke, ne?
Ja.
Hast du ein Gefühl dafür bekommen können, sind die pressingresistent oder lassen die sich auch schnell hektisch, wenn man sie konsequent anläuft? Weil das kann Werder ja gut.
Ja, genau. Nee, habe ich ja eben gesagt. Also da sehe ich schon auf jeden Fall eine Chance im Pressing.
Ja.
Weil auch die Spieler recht langsam sind und da auch die Abstimmung noch nicht so hundertprozentig ist. Wie gesagt, man muss halt echt nur aufpassen, dass du da nicht überspielt wirst, ne? Und dass du dann da diese Löcher hast im Zentrum. Aber, da muss ich auch nochmal sagen, ich fand ja auch in Freiburg Staye, der dann ja auf der 6 sozusagen gespielt hat, weil Grujew nach hinten ging, fand ich auch, hat mit seine beste Leistung da gebracht, hat sich zumindest reingehauen und viele Räume zugelaufen. Also das nochmal als positiven Aspekt. Ne?
Sehr mannschaftsdienlich, ne? Ja.
Aber ich glaube trotzdem, Groß und Leo wären gegen
das
Hertha,
Gold.
Gerade mit der Präsenz im Zentrum, das wäre schon mega.
Ja, das glaube ich auch, dass das Gold wert wäre, wenn die wieder am Start wären. Müssen wir jetzt einfach ein bisschen hoffen, dass die Zeit uns in die Karten spielt und sie dann wirklich bis Freitag wieder am Start sind. Sind ja immerhin noch 4 Tage, wird sich die kommenden Tage zeigen. Aber umso schwieriger wird Rate die Aufstellung. Wir könnten jetzt formulieren, wie wir es uns wünschen würden. Prognosen hängen wirklich oder stehen und fallen wirklich mit der Art und Weise, wie die anderen zurückkommen, ne?
Ja, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen am Montag, ne?
Ja, aber also wir könnten jetzt zumindest mal sagen, wie wir es uns wünschen würden, und dann würde ich aber sagen, dass wir zumindest über Twitter dann am Donnerstag oder am Freitag Rate die Aufstellung nochmal formal raushauen, oder?
Das machen wir spätestens am Freitag.
Ja, genau. Weil wünschen würde ich mir unter den gegebenen Umständen, also sprich Friedel fällt definitiv aus, weil rote Karte.
Ja.
Sagen wir jetzt einfach mal, Stark erholt sich nicht von seiner Knöchelprellung. Dann stellt sich die Innenverteidigung eigentlich von selbst auf, oder nicht?
Ja.
Dann wären es wieder Pieper, dann wäre es Vejkovic, toi toi toi. Und würdest du dann Jung wieder in die Innenverteidigung ziehen?
Ja, wenn Stark nicht da ist, Friedel fällt aus. Bliebe ja
oder mit Kiarodia.
Nur noch Kiarodia, nee, dann würde ich auch Jung nehmen.
Eher Jung und dann mit Buchanan links spielen?
Ja. Der mich jetzt auch nicht überragend war, aber ich meine, wie gesagt, das ist auch dieses Spiel in Freiburg, das ist kein Maßstab, um irgendwas zu beurteilen. Ne? Das Spiel läuft außer Konkurrenz, weil du weil du da nicht siehst, wie jemand im System funktioniert, einfach weil es das System ab der 15. Minute nicht mehr gab.
Ja, genau.
So,
ja.
Und da, ich glaube, das ist gut, da einen Linksfuß zu haben. Wir gehen immer davon aus, dass Stark nicht rechtzeitig fit wird, ne?
Ja, genau.
Genau, dann würde ich auch Jung als LIV und Buchanan, der zumindest Schnelligkeit hat, ja. Was da schon helfen würde, vielleicht bei diesem Überfallfußball, den Hertha gerne spielt.
Naja, und nach wie vor auch wirklich gute Halbfeldflanken. Ne? Ich glaube, dass das gegen Hertha auch durchaus eine, zumindest wenn du es schaffst, Füllkrug konsequent in Szene zu setzen, dass das durchaus auch was bringen kann. Mindestens für Gefahr im 16er sorgt, weil Füllkrug als kopfballstarker Stürmer da, glaube ich, Chancen bekommen würde.
Guter Punkt, aber, ja, guter Punkt, die Flanken, ja.
Weil die kann Buchanan wirklich gut, ne? Also das ist ja was er direkt mitgebracht hat. Was mir übrigens nochmal, das haben wir auch gar nicht mehr besprochen, Agu hat ja seine ersten Einsatzminuten, lass mich lügen, seit dem ersten Spieltag oder so gehabt
seit
wieder
dem ersten gegen Spieltag, Freiburg. Ja.
Und der Elfmeter klassisch, ne?
Ja.
Dass er da fehlt ihm die Praxis und die Erfahrung, ne?
Ja.
Weil das ist ja wirklich, also er ist ja wirklich die ganze Zeit an Grifo dran und der Ball springt über beide rüber.
Ja.
Und Grifo macht das so abgewichst und dann, das ist so ein klarer Elfer, oder nicht?
Ja, natürlich ist es ein klarer Elfer und da hat ja auch nicht mal jemand protestiert.
Nee, stimmt.
Ne? Und ich hatte das Gefühl, alle auf dem Platz dachten, okay, das war's jetzt.
Aber sag mal, hattest du auch den Eindruck, als er Weiser runtergenommen hat dann und Agu gebracht hat, Weiser war doch komplett fertig mit der Welt. Was war mit dem denn los?
Ja, ich glaube, Weiser war mega frustriert. Weil
der war, glaube ich, auch total kaputt, oder?
Ja.
Weil der sah vollkommen fertig aus.
Aber Streich hat ihn ja auch komplett aus dem Spiel genommen. Also, ne, er hat ja... Also im Prinzip hat er uns ja gespiegelt, ne? Ich meine ja eben schon, dieser Rechtsverteidiger von den Freiburgern, der ja im Prinzip gespielt hat wie Weiser, ne? Also sehr, sehr offensiv und die haben ihn halt einfach beschäftigt, ne? Der Rechte, der ist halt die Linie alleine rauf und runter und links sind die ja meistens mit zwei Leuten gekommen, mit Grifo und Günther. Und
Günther, genau, ja.
Und so haben sie halt einfach dafür gesorgt, dass Weiser überhaupt nicht nach vorne arbeiten konnte, sondern immer auf dem Weg nach hinten war.
Ja. Und das war und dann auch noch eine Unterzahl, ja klar.
Überhaupt nicht sein Spiel. Und da verheizt du natürlich dann so einen Spieler, der sich da überhaupt nicht entfalten kann. Also das konnte ich total nachvollziehen, dass er da Agu bringt, alleine um Weiser zu schonen. Aber in dem Spiel hätte er uns überhaupt nichts mehr gebracht, weil du ja selber nie den Ball hast.
Ja, bin ich komplett bei dir. Im Mittelfeld würden wir uns gerne anders wünschen, als es jetzt die letzten Spiele der Fall war. Ne? Im Optimalfall, sag mal, ob du da mitgehst, Grosso auf der 6, eigentlich würde ich ganz gerne Leo und Schmid da wiedersehen.
Ja.
Oder?
Ich glaube ich auch, obwohl Schmid war auch, na gut, okay, wie gesagt, das Spiel ist kein Maßstab. Aber das würde aber dann bedeuten, Luxusproblem, Grujew und Steje wären draußen.
Ah, stimmt. Ja, macht er. Ja, gut, okay. Nee, wir sagen ja momentan erstmal nur, wie wir es gut fänden. Wie es dann letzten Endes kommen wird, machen wir Ende der Woche, wenn wir wissen, wie die Personallage aussieht.
Ja.
Ja, und über den Sturm müssen wir ja nicht reden.
Nee, das ist, denke ich mal, klar, dass die Büffelrakete da erstmal wieder draußen bleibt.
Ja,
schwer zu sagen, ne? Hat man echt ein Luxusproblem. Also Steyer haben wir gelobt, Grujew auch gelobt, das war auch ein solides Spiel. Überhaupt die letzten Spiele waren gut. Wenn Grosso wieder da ist, könnte er auch wieder auf der 8 spielen, wo ich ihn lieber sehe. Wenn allerdings jetzt Leo auch zurückkommt, ja, das wird schon wirklich eng, ne? Ich würde auch gern Groß und Leo sehen. Aber die anderen jetzt eigentlich auch, also.
Ja, stimmt. Stimmt wirklich. Aber bin echt mal gespannt. Ja. Gut, aber Tipps macht dann ja jetzt auch keinen Sinn. Machen wir dann zusammen mit Rate die Aufstellung Ende der Woche über Twitter, ne?
Und die Aufstellung müssen wir bestimmt auch noch dreimal korrigieren, genau.
Ja.
Genau. Was wir nicht korrigieren müssen ist, Verde Bianco Pazzo kommt mit 10 Mann am Freitag zum Herder-Spiel. Ne?
Also, mit 10 Mann außer dir?
Nee, mit mir. Es wird.
Echt?
Ja, sicher. Es wird also laut im Stadion, mein Freund.
Ja, weiß ich mal, warum sagst du mir das denn nicht? Dass du in Bremen bist.
Ja, das habe ich dir doch schon gesagt.
Echt?
Ja.
Oh. Ja, schleichende Altersdemenz.
Hast du wahrscheinlich an deinen anderen Lieblingsfreund Thomas gedacht. Aber gut. Ja.
An meine anderen beiden.
Und zweitens, viele liebe Grüße wieder mal aus dem Froggies. wo sich, ich habe so langsam das Gefühl, dass sich jeder Hörer in Hamburg und Umgebung einmal persönlich vorstellen möchte. Das ist bei Podcasts nicht nötig, aber ich freue mich total, schon wieder von 2, 3 Jungs angesprochen worden, die einfach deswegen ins Froggies kamen, und es war sehr nett und sehr charmant, und wir haben nicht nur die klügsten Hörer und die mit dem größten Werderherzen, sondern wir haben auch die bestaussehendsten Hörer, wusstest du das?
Ja, und auch die bestaussehendsten Hörerinnen.
Hörerinnen, ja, die kommen ja nicht ins Froggies, die scheinen nur dich zu besuchen immer.
Bei mir sind die nicht. Schön wär's.
Okay, ich geb zu, dass mit den Autogrammen in den Dekolletés, das hat so nicht stattgefunden. Das, ja. Ne, auch die Sache, dass ich da mit Unterhosen beworfen werde, ist so nicht passiert. Aber es waren wirklich mehrere nette Menschen da.
Ja, aber dann kriege ich dich ja eventuell frei, das sogar dann zu sehen.
Ja, das könnte passieren.
Ja, verdammt nochmal.
Nicht, wenn du
nichts Besseres zu tun hast.
Nicht, wenn ich dich zuerst sehe, mein Freund.
Ja, sehr gut. Ich bin mir sicher, auf die eine oder andere Art und Weise werden wir da Absprachen treffen, mein Freund.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns jetzt nur noch ein bisschen necken mit dem Treffen. Ja, aber es wird mit Sicherheit klappen. Allerdings habe ich mir schwer den Zeh geprellt.
Ach ja, stimmt, das hast du erzählt.
Oh, ich habe schlechte Laune. Ich habe mir schwer den Zeh geprellt. Zuerst wollte ich sagen, weil ich noch so ein paar Touristinnen aus Baden, so eine Rentnergruppe, auf dem Kiez zusammengetreten habe nach dem Freiburg. Ich bin gestern Abend im Dunkeln barfuß bei mir zu Hause gegen so einen Fuß von so einem Sessel gelaufen, ey.
Ah, da krieg ich gerade Gänsehaut.
Wirklich gebrochen. Dann, weißt du, dann legt man sich hin und schläft. Ich hatte Frühdienst, ne, und dann vergisst man das. Und dann klingelt der Wecker, dann springt man hoch, steht auf und wirklich bricht zusammen. Was ist das denn?
Ja, scheiße. Amputieren. Ja,
also vielleicht musst du mich ins Stadion tragen.
Das wäre kein Problem. Andersrum wäre das ein bisschen schwieriger. So kriegen wir das hin.
Ja, oder wäre es okay, wenn ich den Wurm-Podcast Helikopter nehme?
Ja. Ach so, dann fahre ich mit dem Fahrrad zum Friseur.
Ja.
Ja, bevor das hier ausartet, ihr Lieben. Folge 115, Kopf hoch. Der Titel sollte mal wieder Programm sein. Auch mit Blick auf das Spiel am Freitagabend 20:30 im Weserstadion gegen Hertha BSC Berlin. Stop the Bleeding dürfte dann die Losung für uns sein. Es ist jetzt. Was ist so lustig, Herr Kuhmann?
Stop the Bleeding, Name meines Sexvideos.
Ja. Oh Gott. Den musstest du nochmal unterbringen. Ne?
Der musste noch einmal mit.
Ja, der musste noch sein. Okay, bevor es ausartet, ich sage es nochmal. Kommt gut in die Woche, grämt euch nicht zu sehr wegen der Werder-Niederlage. Leistungstechnisch war das gar nicht so schlimm. Jetzt heißt es hoffen, dass die verletzten und kranken Spieler möglichst schnell wieder da sind. Dann wird das Freitag doch deutlich besser, gehe ich fest von aus. Also ihr Lieben, auch dir, Thomas, schöne Restwoche, wir schnacken, und ihr da draußen, haltet durch und bald ist Freitag.
Gute Woche, gutes Spiel.
Macht's gut, ciao.
Die Hopp und starken linken Schlegel könnte auch ein Name für.
Gregoritsch, das kommt erst im Frühjahr wieder, Thomas.
Das könnte ich so für unsere Fans in Österreich.
Wenn man das haben wir welche?
Synchronisiert.
Ja, super wienerisch. Die Leute werden nicht auslachen.
Tschüss.